Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn eine Stadt findet, dass es in der Straße Tempo 30 geben sollte, dann sagt das Gesetz, Moment, so einfach ist das nicht. Es gibt Regeln. Ihr könnt nicht einfach sagen, hier ist es gefährlich und deswegen sollen die Leute langsam fahren. Ihr müsst das beweisen.
Man muss nachweisen, dass es ein Straßenabschnitt ist, wo viele Unfälle passieren. Aber da haben sich in den letzten Jahren viele Kommunen beschwert und die sagen, das ist ein bisschen absurd. Also damit ich nachweisen kann, dass irgendwo viele Unfälle passieren, müssen ja erstmal Unfälle passieren.
Das ist absurd und das soll sich ändern. Auch mehr Fahrradwege sind geplant. Was sich ändern soll, das erfahren wir heute unter anderem. Wir schauen auch auf den Krieg im Nahen Osten, auf die aktuelle Situation. Ich bin Christian Schmidt, schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Seit knapp 2 Wochen gibt's Krieg. Israel gegen die Terrororganisation Hamas. Noch hat die israelische Bodenoffensive im Gazastreifen nicht begonnen. Aber wenn sie startet, dann will eine andere Terrororganisation Israel massiv angreifen, heißt es. Die Hisbollah. Die wird, so viel man weiß, vom Iran finanziert, auch ausgerüstet. Und die Hisbollah droht, Israel dann wiederum vom Libanon aus anzugreifen. Israel hat deshalb begonnen, Menschen aus dem Grenzgebiet zum Libanon zu evakuieren. Sprechen wir jetzt drüber live mit Anne Almeling, ARD-Korrespondentin in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Wie ist denn die Lage im Moment, Anne, an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon? Was ist da heute passiert?
Da ist es wieder zu zahlreichen Gefechten gekommen auf beiden Seiten der Grenze. Also die Israelis und die Hisbollah, die beschießen sich sozusagen gegenseitig. Das hat dazu geführt, dass auch der Süden des Libanon quasi menschenleer ist. Also die Menschen, die dort in der Region leben, haben ihre Sachen gepackt und sind in den Norden weitergezogen, also in die Gebiete, die als etwas sicherer gelten. Und insgesamt wird eben keine Eskalation beobachtet, aber doch ein stetiges Ausweiten der Gefechte an der Grenze vom Libanon und Israel.
Jetzt droht ja die Hisbollah, wenn ihr uns angreift, ihr Israelis, dann greifen wir euch an. Massiver als bisher, heißt es auch. Ist das Propaganda oder ist das wirklich ein realistisches Szenario?
Das ist ein realistisches Szenario und die Hisbollah und Israel haben ja auch eine lange Geschichte von Kämpfen und Kriegen, die sie gegeneinander geführt haben. Und die Hisbollah gilt als eben sehr gut ausgerüstet und sehr schlagkräftig. Und eben auch als, ja, nicht zögerlich, wenn es darum geht, wirklich ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Ob das Interesse tatsächlich ist, sofort zuzuschlagen, wenn Israel in den Gazastreifen einmarschiert, das ist im Moment unklar. Denn viele Beobachter sagen auch, vielleicht wollen sie gar nicht sofort ihr Pulver verschießen und im Moment vor allem Israel an der Grenze erstmal in kleinere Gefechte verwickeln, so dass eben möglich ist, dass die israelische Armee an der Nordgrenze auch gebunden ist und die Schläge auf Gaza nicht so heftig sind. Da kursieren jetzt verschiedene Theorien und Szenarien. Wirklich wissen, wie es weitergeht, das tun wir natürlich nicht.
Jetzt hast du die Situation schon beschrieben, ne? Was der Norden in Israel ist, ist der Süden im Libanon. Mhm. Beide Seiten evakuieren. Was würde so ein Angriff für Israel und dann auch für den Libanon bedeuten?
Für Israel würde es erstmal natürlich bedeuten, dass es eine zweite Front gäbe, von der es aus angegriffen würde. Es würde sehr große Unsicherheit eben auch im Norden Israels bedeuten und dass eben viele Soldaten gebunden wären im Norden, wahrscheinlich dann eben zeitgleich mit einem Angriff auf den Gazastreifen. Also eine massive Ausweitung des Militärgeschehens dort. Und für den Libanon würde es erstmal eine heftige Mobilisierung bedeuten und sicherlich eine sehr schwierige Situation. Die Hisbollah hat zwar hier großen Rückhalt, weil viele sich sozusagen in der Hisbollah wiedererkennen als Widerstandskämpfer gegen die Israelis, von denen man sich natürlich unterdrückt und ungerecht behandelt fühlt. Auf der anderen Seite steckt der Libanon in einer so tiefen Krise, dass man sich kaum vorstellen kann, was ein weiterer Krieg hier in dieser Region bedeuten würde und anrichten würde. Und da sind die Stimmen gespalten. Die einen, die vor Stolz sagen, wir müssen alles tun, um unseren arabischen Brüdern beizustehen. Und die anderen, die sagen, wir flehen Gott an, dass hier nichts passiert und wir zumindest irgendwie überleben.
Ja, wenn du den Rückhalt aber schon ansprichst, ich meine, Hisbollah, da kämpft eine Terrorgruppe mit Ideologien. Das ist nicht das Volk, das müssen wir immer wieder sagen. Aber wie ist denn die Stimmung im Libanon bei den Menschen? Unterstützen die die Drohung der Hisbollah?
Auf jeden Fall ist die Stimmung hier anti-israelisch im Sinne von, die Menschen im Libanon spüren eben das Leid, dass die Palästinenser im Gazastreifen oder in der Westbank sozusagen auch immer wieder ansprechen. Sie fühlen sich unterdrückt, sie fühlen sich nicht als Menschen behandelt. Und es gibt hier im Libanon ja hunderttausende palästinensische Flüchtlinge, die 1948 vertrieben wurden oder eben aus den Generationen danach stammen, also hier im Libanon geboren wurden. Und deshalb gibt es schon sehr viel Rückhalt für die Hisbollah, die ja nicht nur eine Miliz ist, sondern gleichzeitig eben auch eine Partei, die teilweise auch wohltätig ist, also Krankenhäuser und Schulen unterstützt, sozusagen genau das leistet, was der libanesische Staat nicht leistet, der ja sehr fragil ist. Und auch dadurch kommt natürlich viel Unterstützung für Hisbollah auch aus Richtungen, die vielleicht gar nicht unbedingt militant sind, also die nicht den militanten Arm der Hisbollah unterstützen, sondern die Hisbollah als Partei. Und das macht diese Lage so kompliziert und schwierig. Es ist immer irgendwie komplizierter, als man es auf den ersten Blick denkt.
Im Moment ist die militante Seite auf jeden Fall die lautere. Israel droht mit einer Bodenoffensive, die Hisbollah droht mit Angriffen. Über die Lage an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon, Anne Almeling aus dem ARD-Studio in Beirut. Danke, pass gut auf dich auf.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt können wir hier nochmal schnell Basic-Führerschein-Wissen ausprobieren. In der Stadt, wie schnell ist erlaubt? Das ist easy, ne? Das wissen wir alle. Gilt in Deutschland eine Geschwindigkeit von 50 km/h. Im Auto ist das ja okay, ne? Wenn man das so fährt. Fühlt sich normal an. Aber wenn wir dann wiederum Radfahrer oder Fußgänger sind, dann merkt man, ui, das ist ganz schön schnell, wenn da so ein Auto mit 50 an einem vorbeidüst. Der Bundestag hat heute beschlossen, dass es künftig leichter sein soll, auf Straßenabschnitten Tempo 30 einzuführen. Und der Bundestag hat auch noch andere wichtige Punkte in Sachen Verkehr beschlossen. An Katrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Lass uns mal mit Tempo 30 anfangen. Was ändert sich da?
Der Bundestag hat dafür gestimmt, dass das Straßenverkehrsgesetz geändert wird. Und da werden jetzt Formulierungen so geändert, dass Dörfer und Städte leichter Tempo-30-Zonen machen können. Im Moment ist es nämlich gar nicht so leicht. Ich kann als Kommune nicht einfach sagen, ach ja Mensch, das wäre doch gemütlich, wenn die Autos hier in dieser einen Straße nicht so schnell fahren. Sondern, wenn ich eine Tempo-30-Zone machen will, muss ich im Moment ziemlich viele Hürden überwinden.
Hat man ja erstmal gar nicht so auf dem Schirm. Was sind denn zum Beispiel diese Hürden?
Ja, es muss einen Grund für Tempo 30 geben. Zum Beispiel, dass an der Straße eine Schule ist oder ein Krankenhaus oder ein Kindergarten. Aber dann muss noch nachgewiesen werden, dass da viele Autos und viele Kinder unterwegs sind. Oder man muss nachweisen, dass es ein Straßenabschnitt ist, wo viele Unfälle passieren. Aber da haben sich in den letzten Jahren viele Kommunen beschwert und die sagen, das ist ein bisschen absurd. Also damit ich nachweisen kann, dass irgendwo viele Unfälle passieren, müssen ja erstmal Unfälle passieren. Ja, erst dann kann man es nachweisen, dass es da gefährlich ist. Und erst dann kann Tempo 30 kommen.
Okay, wir können das bestätigen. Ist das wirklich ein bisschen absurd?
Ja, und was die Kommunen auch genervt hat, das ist, dass bisher Tempo 30 immer nur auf einzelnen Abschnitten erlaubt ist. Also angenommen, du hast eine Schule, da ist Tempo 30 und weiter die Straße runter ist ein Krankenhaus, da hast du auch Tempo 30, aber zwischendrin hast du kurz Tempo 50, ja, also 30, dann wieder 50, dann wieder 30 und da soll es in Zukunft leichter werden, diese Tempo 30-Zonen länger zu machen, dass es dann nicht so ein Hin und Her gibt.
Das heißt, wenn das jetzt alles durchkommt, es könnte in Zukunft mehr Tempo 30-Zonen geben.
Ja, die Regel ist jetzt so, wenn eine Kommune eine Tempo-30-Zone will und sagt, die ist sinnvoll, entweder wegen Unfällen oder weil sie weniger Autolärm oder bessere Luft will, dann kriegt sie jetzt einfacher eine Erlaubnis. Bisher war die oberste Devise im Straßenverkehrsgesetz, dass der Autoverkehr gut durchrollt. Und das soll ein bisschen abgeschwächt werden, hat Matthias Stein von der SPD vorhin bei der Abstimmung im Bundestag gesagt.
Die Leichtigkeit des Verkehrs ist nicht nur des Autoverkehrs, sondern auch des Fußverkehrs und auch gerade mobilitätseingeschränkte Personen.
Also das heißt, in Zukunft hat das Auto nicht mehr Priorität, sondern alle sollen irgendwie gleichberechtigter sein. Dann soll auch geschaut werden, was ist denn für Leute wichtig, die zu Fuß unterwegs sind oder mit den Öffis oder mit dem Rad.
Ja, das ist ja das Absurde, dass man beim Wort Verkehr immer direkt an die Autos denkt. Aber das heißt dann auch, es soll mehr Radwege geben.
Ja, zumindest sollen die Kommunen leichter die Erlaubnis auch für Radwege kriegen und auch für Spielstraßen. Und sie können durch die Gesetzesänderung auch leichter eine Extraspur machen, nur für Busse, damit dann die Öffis schneller sind.
So, der Bundestag war ja heute verkehrstechnisch ziemlich on fire, würde ich mal
aber
sagen.
Echt?
Hat ganz schön viel beschlossen. Kannst du noch kurz sagen, was sonst noch wichtig ist?
Ja, wichtig sind noch zwei neue Regeln zur Maut. Erstens müssen bald mehr Lieferfahrzeuge Maut zahlen, nämlich alle, die schwerer sind als 3,5 Tonnen. Im Moment gilt es ab 7,5 Tonnen, also gilt bald auch für leichtere Lieferwägen. Ausgenommen sind Handwerkerautos. Und zweitens müssen Lkw, die besonders viel CO2 ausstoßen, in Zukunft mehr Maut zahlen. Und beschlossen wurde auch noch, dass kaputte Autobahnen und Schienen schneller saniert werden sollen mit weniger Bürokratie.
Das ist eine ganze Reihe von Änderungen, die heute beschlossen wurden im Bundestag. Der Bundesrat hat teilweise auch schon zugestimmt. Es geht um mehr Tempo-30-Zonen, mehr Radwege, mehr Maut für Lieferwagen und Lkw. Die Infos hatte Ann-Kathrin Horn aus den Nova-Nachrichten. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die beliebtesten Studienfächer in Deutschland sind gleichzeitig die, die auch Eltern glücklich machen. Also wir hätten auf Platz 1 BWL. Da wird aus dem Kind auf jeden Fall mal was Ordentliches. Danach kommen Informatik, Jura, Psychologie. Auf Platz 5 die Medizin. Was in dieser Liste aber erstmal extrem weit hinten auftaucht, das ist die Pflege. Auch das kann man studieren und das ist bitter nötig. Wir wissen, der Mangel an Fachkräften ist groß. Aber auf der anderen Seite heißt das ja dann auch, dass die Jobchancen ganz geil sind, wenn man das studiert. Die Bundesregierung hat jetzt ein neues Gesetz verabschiedet, das das Pflegestudium attraktiver machen soll. Was es bringt und ob es was bringen kann, das hat unser Reporter Martin Krinner heute besprochen mit Leuten vom Fach.
Ich glaube, das ist wirklich ein Job, den man mit ganzem Herzen machen muss.
Sagt Annika Keil. Sie hat bis vor kurzem eine Ausbildung zur Krankenschwester in Dortmund gemacht. Und zwar ganz klar aus Überzeugung.
Ich habe nach meinem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr gemacht im Marienhospital in Dortmund-Hombruch und habe da ein Jahr schon die Möglichkeit gehabt, in der Pflege zu arbeiten. Und ich glaube, mit jedem Tag mehr habe ich gemerkt, dass ich das total gerne mache und dass mir die Arbeit mit Menschen und auch für Menschen unfassbar viel Spaß macht. Man gibt den Menschen sehr viel, aber man bekommt halt auch super viel zurück.
Wer diesen Beruf also macht, der weiß ganz genau, warum er oder sie das Haus verlässt und arbeiten geht. Trotzdem ist es kein Geheimnis, dass es in Deutschland überall an qualifiziertem Pflegepersonal mangelt. In Krankenhäusern, in Arztpraxen oder auch in der Altenpflege. Dort arbeitet Sandro Lima da Silva und er meinte neulich in einem Interview zum Deutschen Pflegetag hier bei uns.
Ich finde einfach, der Beruf wird immer unattraktiver, gerade für den Nachwuchs in der Pflege und gerade für junge Menschen, die wir brauchen, die wir im Pflegeberuf ganz klar brauchen, das wissen wir ja. Und darüber sollte man sprechen. Wie kann man den Beruf attraktiv gestalten?
Nun hatte die Politik vor ein paar Jahren schon eine gute Idee. Die Pflege sollte nicht nur als Ausbildungsberuf angeboten werden, sondern auch als Studienfach an den Hochschulen. Und inzwischen stehen am Patientenbett nicht nur Pfleger und Schwestern, die eine Ausbildung gemacht haben, sondern auch Leute mit Bachelor-Examen. Das Problem ist aber, das Studium kommt nicht so gut an, wie sich das die Politik gewünscht hat.
Es gibt ja Vorgaben vom Bund, dass man ungefähr 10-20% der Arbeitskräfte auf Bachelor-Niveau ausbilden will. Und das funktioniert im Moment nicht, weil es nicht genug Studierende gibt.
Meint Michael Klingenberg. Er ist selbst ausgebildeter Krankenpfleger und Professor für Pflegewissenschaften an der Hochschule in Fulda.
Also die Kurse in Deutschland sind, wenn überhaupt, bis nur zu 50% belegt. Wir haben gestern mal überlegt, in Hessen gibt es 40. Und es gibt ungefähr 10.000 Auszubildende. Und wenn man auf die 10% schaut, die der Bund gerne an akademisierten Pflegekräften haben will, dann bräuchten wir 1.000 Studierende in Hessen allein.
Am Donnerstag hat der Bundestag deswegen ein neues Gesetz verabschiedet, das jetzt Abhilfe schaffen soll. Bisher gab es das Pflegestudium nämlich in zwei Varianten. Einmal als normales Hochschulstudium, bei dem die Studierenden mehrere unbezahlte Praktika ableisten müssen. Und zweitens als duales Studium. Dabei gehen die Studierenden nicht nur an die Hochschule, sondern machen zusätzlich zu den Seminaren und Vorlesungen eine vollwertige Ausbildung, zum Beispiel im Krankenhaus. Und diese zweite Variante wird natürlich bezahlt. Das neue Gesetz sieht jetzt vor, dass diese beiden Varianten aneinander angeglichen werden.
Also jetzt werden alle Studiengänge, die in Deutschland angeboten werden, dual sein müssen.
Und das heißt jetzt im Klartext?
Studierende werden jetzt kriegen jetzt eine Ausbildungsvergütung. Was bedeutet, dass Studierende sich jetzt hoffentlich besser versorgen können?
Das ist nämlich bisher für die Leute ein großes Problem, die in einem regulären, also in einem nicht dualen Studium eingeschrieben sind. Wegen der vorgeschriebenen Praktika haben sie häufig keine Gelegenheit, in den Semesterferien jobben zu gehen.
Weil zum Beispiel in Frankfurt sind die Praxiseinsätze in den vorlesungsfreien Zeiten, das heißt, die Studierenden können eigentlich gar nicht arbeiten, um sich zu finanzieren. Und jetzt kriegen sie halt eine Ausbildungsvergütung. Das hilft dann schon.
Eine genaue Zahl, wie viel Geld die Studierenden dann pro Monat bekommen werden, konnte Michael Klingenberg zwar nicht geben. Er geht aber davon aus, dass es genauso viel sein wird wie bei den jetzigen Anbietern von dualen Studiengängen.
Im Moment sieht es so aus, dass alle Hochschulen, die ich kenne, die die dualen Kurse anbieten, die gleichen Tarife benutzt wie für die Auszubildenden.
Und das sind etwa 1.200 bis 1.350 Euro, je nachdem, bei welchem Träger die Ausbildung stattfindet und ob die Leute im ersten, zweiten oder dritten Ausbildungsjahr sind. Das Pflegestudiumsstärkungsgesetz soll jetzt also dafür sorgen, dass sich mehr Abiturientinnen und Abiturienten für diesen Beruf entscheiden. Und Michael Klingenberg hat große Hoffnung, dass das auch klappt.
Und um das voranzutreiben, ist das Gesetz schon relativ wichtig.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Führungskräfte, also unsere Chefinnen und Chefs. Weiß nicht, ob ihr bei euch schon irgendwie mitzählen konntet auf Arbeit, aber die Zahlen sagen das. Die sind öfter krank als früher. Das sagen Daten des Berliner Instituts INHESA, die haben das erhoben. Mehr Fehltage aufgrund von Krankheiten und auch psychischen Verhaltensstörungen, besonders bei Führungskräften in Gesundheitsberufen und sozialer Arbeit zum Beispiel ist das extrem so. Was das für die Führungskräfte und die MitarbeiterInnen bedeutet, das hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporterin Sarah Brendel angeschaut. Sarah, was sind das denn für Daten, die zeigen, dass Führungskräfte jetzt öfter krank sind?
Diese Daten wurden erhoben von einer Firma, die Gesundheitscoachings für Führungskräfte anbietet. Don't Call Me Sick heißt der Anbieter und die helfen Führungskräften auch nach einer Krankheit beim Wiedereinstieg in den Job. Ja, und dieses Institut hat sich die Krankmeldungen angeguckt, die bei der Techniker-Krankenkasse eingegangen sind und daraus dann Daten erhoben, die heute im Spiegel veröffentlicht wurden.
Was haben Sie da rausgekriegt?
Anhand der Krankmeldungen von Führungskräften aus den Jahren 2018 bis 2022 kann man sehen, dass Mitarbeitende in Führungsrollen häufiger krank sind als in den Jahren zuvor. Das ist ein Anstieg. Die letzte Auswertung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz dazu kam 2018 raus. Und da zeigte sich noch, dass Führungskräfte nicht häufiger krank waren als ihre Mitarbeiter und auch zufriedener waren.
Kennt man denn auch die Gründe jetzt, warum Führungskräfte anscheinend ja häufiger krank sind?
Dr. Frauke Battaglie ist Ärztin, Coach und Mitherausgeberin der Untersuchung. Sie interpretiert die Ergebnisse so, dass insbesondere Stress verantwortlich dafür ist. Und da die Daten größtenteils aus der Corona-Zeit stammen, sieht sie da auch einen Zusammenhang. Fehlende soziale Kontakte, Homeoffice und ständig neue Situationen sollen eben auch den Führungskräften zu schaffen gemacht haben.
Kann man denn sagen, welche Krankheiten Führungskräfte am häufigsten haben?
Am häufigsten wurden psychische Erkrankungen und Verhaltensstörungen genannt, vor allem in Gesundheits- und sozialen Berufen. Mhm. Aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen kamen häufig vor, besonders bei Vorgesetzten in der Gastronomie.
Ah, Gastronomie. Okay, wenn unsere Chefin oder unser Chef jetzt wegen Krankheit und der Arbeit fehlt, dann bedeutet das ja auch oft Stress fürs ganze Team. Gibt es da irgendwie Tipps, wie wir als Mitarbeitende damit umgehen können?
Ja, also es kommt natürlich auf die Branche an, aber so ganz grundsätzlich kann man versuchen, das als Chance zu sehen und als Team mehr Eigenverantwortung übernehmen. Das hat mir Reinhard Sprenger erzählt. Er ist Managementberater und hat auch schon Bücher über Unternehmensführung geschrieben. Damit das aber funktioniert mit der Eigenverantwortung, muss die Führungskraft dafür aber auch schon vorgesorgt haben.
Eine gute Führungskraft macht sich überflüssig und eine gute Führungskraft sieht man daran, wie der Laden läuft, wenn sie nicht anwesend ist, dann ist die Nichtanwesenheit, auch eine krankheitsbedingte Nichtanwesenheit des Chefs oder der Chefin, ja eher auch eine Chance.
Ja, und er sagt auch, dass es meist gar nicht das Problem ist, wenn der Chef oder die Chefin fehlt. Viel schlimmer ist es eher, wenn hochspezialisierte Mitarbeiter fehlen.
Okay, ist natürlich auch eine Option, ne? Den Laden so dann irgendwie auf Vordermann bringen, dass er auch ohne Chefin oder Chef läuft. Aber Gesundheit ist ja trotzdem wichtig, ne? Gibt es Gesundheitstipps speziell für Führungspersonen?
Die AOK schreibt dazu, dass Führungskräfte auf bestimmte Frühwarnzeichen achten sollen, wie Dauerbelastung, Schlafstörung oder Erschöpfungssymptome. Die sollen sie dann auch ernst nehmen und zum Arzt gehen, bevor das Fass überläuft. Aber auch Vorsorge ist total wichtig. Also nicht die ganze Energie in die Arbeit stecken, auch wenn das nicht so leicht ist, sondern auch auf sich achten, indem man für körperlichen und psychischen Ausgleich sorgt. Und viele Führungskräfte stehen auch unter großem Druck, sagt Reinhard Springer.
Es ist heute deutlich schwieriger, Chef zu sein. Er muss fachlich vorn dabei sein, charakterlich ein Vorbild sein. Er soll die Dinge im Griff haben. Und dennoch soll er so etwas wie eine Vertrauenskultur schaffen. Ich könnte sagen, so in lockeren Socken auch seine Leute coachen. Dann soll er motivieren, respektvoll sein, ein netter Kerl oder eine nette Kollegin, empathisch, klug, kreativ, durchsetzungsstark und vor allem erfolgreich.
Also die Ansprüche an Führungskräfte sind auf jeden Fall auch gestiegen. Ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, da nicht in Stress zu geraten.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.